offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir wieder einen echten Löwenprofi zu Gast, der 2018 zu den Löwen und damit zurück in die Heimat nach München gekommen ist. Leider hat ihn zwischenzeitlich eine schwere Knieverletzung für über ein Jahr außer Gefecht gesetzt. Jetzt ist er aber wieder zurück auf dem Platz und trägt nicht nur eindrucksvoll dazu bei, dass die Abwehr felsenfest steht, sondern hat sich heuer auch schon als Torschütze eingetragen. Auch aus diesem Grund ist er in dieser Woche auf dem 12-Mann-Ticket für das Heimspiel gegen den Hallischer FC ausgesucht worden. Das 12-Mann-Ticket gibt es ja seit dieser Saison nur in den Tagen vor den jeweiligen Heimspielen als virtuelles Ticket zum Preis von 6,0 Euro zu kaufen. Und man erhält durch die wechselnden Motive und individuellen Zitate von Löwenprofis und Funktionären einen echten Sammelcharakter. Einen echten Mehrwert bietet das Ticket vor allem durch die Gutscheine von Löwenpartnern und Sponsoren, bei denen ihr so richtig sparen könnt. Also holt euch das neue 12-Mann-Ticket zum Spiel gegen Halle und seid gespannt auf das Zitat unseres heutigen Gasts. Und wer das ist, das hört ihr jetzt.
Er ist zweifacher Familienvater und im Sommer 2018 von Eintracht Braunschweig zum TSV 1860 München gekommen. Trotz seiner schweren Verletzung ist er bislang 36 Mal für die Löwen auf dem Platz gestanden und hat dabei 3 Tore erzielt. Eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, ist er vor dieser Saison zum Innenverteidiger umgeschult und durch starke Leistungen unverzichtbar geworden. Unser heutiger Gast, Abwehrspieler Quirin Moll.
Hallo Quirin, schön, dass du da bist.
Servus, hallo zusammen.
Ja, endlich in Anführungsstrichen wieder ein aktueller Spieler, der sich hier im Podcast vorstellt. Vielleicht hast du ja die ein oder andere Folge schon mal reingehört. Dann weißt du, es geht um den Menschen in diesem Format. Nicht so sehr um die Leistung vom letzten Wochenende. Die lassen wir jetzt sowieso mal außen vor. Und was für ein Mensch ist Quirin Moll?
Also ich würde sagen, persönlich auf jeden Fall auch ein Familienmensch, was natürlich mit unseren beiden Kindern nochmal viel stärker geworden ist. Und ansonsten auch disziplinierter Sportler, würde ich schon sagen.
Ja. Familienmensch, du bist gebürtiger Dachauer und war das auch ein wichtiger Teil deiner Entscheidung, wieder zurück nach München zu kommen, 2018 zu den Löwen?
Ja, definitiv. Also ich bin immer heimatverbunden gewesen, schon immer. Und das war natürlich dann nochmal so ein Punkt, wo ich sage, das freut mich sehr, dann hier in der Heimat auch zu spielen, wo man auch viele Freunde, eben auch die Familie drumherum hat, auch ein paar in der Familie, die auch Fans sind. Und auf jeden Fall.
Familienmensch auch daher, du bist verheiratet, seit wann?
Wir sind verheiratet seit 2017, standesamtlich. Und ja, die große Hochzeit, die steht quasi noch aus.
Ihr habt 2 Kinder, Emma, die 2 ist, 3 wird, hast du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, und Oskar, der heute Geburtstag hat.
Ganz genau, der Kleine hat heute Geburtstag.
Ein Jahr. Wie ist das als Familienvater?
Ja, ist das Schönste im Leben, muss ich sagen, ja, wirklich, wenn man die von ja, klein auf heranwachsen sieht und jetzt schon ein Jahr ist, echt, die Zeit vergeht sehr schnell, aber ist sehr schön.
Was war das für dich für eine Veränderung jetzt auch oder für deine Frau auch, während Corona sozusagen jetzt ein zweites Kind großziehen zu müssen? Die Kleine wahrscheinlich schon in der Kita gewesen, aber dann wahrscheinlich auch wieder unterbrochen, oder? Viel zu Hause zu sein. War das jetzt eher für dich positiv oder?
Bei uns waren tatsächlich beide nur zu Hause. Okay. Wir haben uns da jetzt noch in der frühen Zeit dagegen entschieden, weil wir, sagen wir mal, auch die Freiheit haben, dass wir es nicht machen müssen. Und es war natürlich für meine Frau auch sehr, sehr anstrengend, ist auch jetzt noch sehr, sehr anstrengend, die beiden so nah aneinander, aber wir haben uns das so gewünscht, wollten das auch so und sind auch mega happy, dass wir das ja, so erleben dürfen. Ja.
Also absoluter Kinderwunsch gewesen schon und schön, dass es schon in so jungen Jahren geklappt hat.
Ja, auf jeden Fall schon immer und natürlich auch, dass wir auch noch ein Mädchen und einen Jungen bekommen, ist natürlich schön, dass du beide Seiten siehst, aber Hauptsache, dass sie natürlich gesund sind. Ja.
Das dann damit die Kinderplanung auch abgeschlossen?
Ich denke ja. Man weiß es ja nie, aber ich denke schon. Ne?
Sag niemals nie, oder?
Ja, genau.
Ihr seid aber nicht nach Dachau zurückgezogen, oder? Ihr seid, habt euch eine Wohnung auch hier im Umkreis vom Grünwalder Stadion aus Giesing, in Giesing geholt. Ich glaube, auf der anderen Seite der Isar.
Ja, genau. Also wir wohnen tatsächlich in Solln drüben. In München weiß man, glaube ich, dass die Wohnungssuche jetzt nicht die einfachste ist. Wir haben auch in Dachau geschaut. Aber ich habe schon immer nah am Trainingsgelände gewohnt. Ich denke, das ist einfach wichtig oder einfach, kurze Wege zu haben. Und mein Schwiegervater wohnt auch direkt um die Ecke, von dem her.
Perfekt.
Und auch in Solln. Von dem her ist es echt, da sind wir dann auch auf die Wohnung drauf gekommen. Von dem her hat es perfekt gepasst und es ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend.
Also es lag auch daran, natürlich an der Familie, eher in einem bisschen ruhigeren Viertel zu wohnen. Gärtnerplatz wäre für euch nichts gewesen, oder?
Am Anfang haben wir wirklich rundum geschaut, wo man halt was findet, was könnte passen. Aber wir sind jetzt sehr, sehr froh, dass es echt in eine ruhigere Gegend gegangen ist und auch direkt die Isar vor der Tür, wo man viel spazieren gehen kann, auch mit Kinderwagen in der ersten Zeit. Jetzt läuft die Große natürlich schon lieber ohne rum. Von dem her ist es echt super.
Lustigerweise, wir haben uns ja 2018 dann kennengelernt, also noch eine Saison zusammengespielt haben und haben dann eigentlich gleich beim ersten Lauf in der Vorbereitung ein sehr persönliches Gespräch gehabt, fand ich auch wirklich sehr, sehr schön, dass wir da gleich eine super persönliche Beziehung und Ebene auch hatten. Und du hast mir gleich davon erzählt, dass du geheiratet hast, kirchlich, oder dass ihr geheiratet habt, kirchlich, aber eben noch nicht, nee, umgekehrt, standesamtlich geheiratet habt, aber noch nicht kirchlich geheiratet habt. Und ihr wolltet in der Toskana heiraten. Sind die Pläne immer noch aktuell? Oder gut, wegen Corona muss man jetzt sowieso schauen, wann man sowieso große Feste feiern kann. Aber ist das noch in eurem Hinterkopf?
Ja, das waren natürlich damals auch die Gedankengänge. Deswegen hat es echt super gepasst. Und ihr habt ja dann, glaube ich, in der Toskana geheiratet.
Ein Dreivierteljahr später, genau.
Genau, und da waren die Planungen schon voll in Gang. und wir hatten uns dazu entschieden, noch ein bisschen mit der kirchlichen Hochzeit zu warten. Auch wegen der Emma damals, die war ja noch ziemlich klein. Und der Gedanke ist auf jeden Fall noch da, ist noch Bestand auf jeden Fall. Wir wissen noch nicht, wo genau. Kann auch sein, dass es jetzt hier in der Heimat ist, aber Italien ist auch noch nicht außen vor.
Also wenn du Tipps brauchst, wir sind da gerne bereit, euch Tipps weiterzugeben. Deine Frau möchte wahrscheinlich die Hochzeit auch wirklich genießen, oder? Und nicht irgendwo schwanger und irgendwie kurz nach der Entbindung dann auf Alkohol verzichten. Ich denke, das ist mehr als Verständnis.
Ja, genau, deswegen. Also jetzt die beiden Kids, die sind auch schon eine große Herausforderung und wir haben uns jetzt dazu entschieden. Jetzt kam auch noch die Corona-Zeit hinzu, dass wir das Ganze jetzt mal, sage ich mal, ja, fast auf Eis legen ein bisschen und mal warten, was passiert, wie sich alles entwickelt. Und dann zum richtigen Zeitpunkt haben wir dann, glaube ich, genug Vorlaufzeit, uns zu entscheiden und zu sagen, hey, zu dem Zeitpunkt passt es dann, genau.
Also ihr habt noch keine konkreten Pläne jetzt auch für dann nächstes oder übernächstes Jahr?
Nee, tatsächlich noch nichts.
Man muss ja allgemein erstmal schauen, was in dieser verrückten Zeit, in dieser verrückten Welt passiert. Corona ist ja immer noch das beherrschende Thema. Neben jetzt auch der Präsidentschaftswahl. Ich weiß nicht, bist du politisch aktiv oder machst du dir Gedanken?
Ja, jetzt nicht aktiv. Mein Vater ist natürlich Politiker in Dachau. Auch mitunter, hat seine eigene Partei gegründet. Aber ich persönlich nur, sage ich mal ganz normal, wie es gehört, jetzt nicht irgendwie erwähnenswert.
Interessiert.
Genau.
Er ist Politiker, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste, dass er Präsident vom Fußballclub in Dachau ist, TSV 1865 Dachau, genau. Ist das. Aber eine eigene Partei gegründet.
Ja, er ist schon lange im Stadtrat in Dachau,
okay.
Und hat sich dann dazu entschlossen, den Weg zu gehen und seine Interessen so zu vertreten.
Aber das ist ja mega spannend eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat so eh schon genug zu tun, aber das war natürlich von ihm wahrscheinlich nochmal so ein Wunsch, das umzusetzen, und ich finde es gut.
Absolut. Es ist ja eh gut, sich zu beteiligen. Ich meine, es ist unsere Welt und
ja.
Da sollte man, wenn man etwas zu sagen hat, auch gerne unterstützen.
Ja, er ist auf jeden Fall auch einer, der, wenn er was sagt, es auch definitiv umsetzt und auch ordentlich anpackt, von dem her passt das wirklich zu ihm. Ja.
Du sagst das mit so einem suffisanten Grinsen, weil ich habe auch gelesen, er ist dein härtester Kritiker gewesen, das hast du irgendwo mal gesagt.
Ja, würde ich auch jetzt noch so sagen, definitiv seit Tag 1, seit klein auf war er schon immer wirklich, ich glaube, ich kann die Spiele, die er verpasst hat, an wirklich eine Hand abzählen. Das müssen schon echt gute Gründe gewesen sein, die er selber dann, wo er die Spiele nicht da sein konnte. Und auch wirklich immer ja, harte Kritik, aber eben auch immer gute Kritik war, weil er mich natürlich auch am besten kennt, von klein auf, wie gesagt. Ja, und da haben wir uns dann natürlich ja, schon ein paar, manchmal geht es auch eher in den Streit dann, beziehungsweise nicht wirklich in den Streit, aber man diskutiert dann schon heftig, aber sowas muss auch sein.
Kannst du mit Kritik umgehen?
Ja, ich denke schon, definitiv. Ich denke, Kritik ist sehr, sehr wichtig und man sollte sich darüber dann auch Gedanken machen, auch wenn man es vielleicht im ersten Moment nicht gerne hört oder auch selber weiß, das hat nicht gepasst, das weiß ich selber, aber es ist dann immer ganz gut, eine andere Sichtweise zu hören.
Woher nimmt dein Vater die Expertise? Kommt er aus dem Sport? Ich meine, er ist jetzt schon relativ lange Präsident bei Dachau. Ist das einfach angeeignet oder hat er selber tatsächlich mal Fußball gespielt oder irgendwo auch eine Sportler-Trainer-Ausbildung gemacht?
Mal in der Jugend war auch mal Trainer dabei, aber war schon immer im Sport aktiv. Selber früher auch Fußball gespielt, dann über Verletzungen und einfach ist er dann zum Radsport und zum Eishockey gekommen. Aber hat eigentlich, also meine ganze Familie eigentlich rund um den Sport immer aktiv gewesen, ja, genau.
Und so bist du groß geworden, wenn man dich so ein bisschen recherchiert oder über dich recherchiert, dann bekommt man heraus, dass du eigentlich in ganz jungen Jahren noch gar nicht so viel mit Fußball zu tun hattest, sondern eher mit Rad und mit Skirennen angefangen hast.
Ja, tatsächlich. Also ich habe schon immer auch Fußball gespielt, aber okay. Damals, wenn man klein ist, dann probiert man auch vieles aus, macht auch alles gerne mit, macht auch alles Spaß. Bin auch sehr, sehr viel Skirennen gefahren, auch relativ erfolgreich. Und es hat natürlich auch Spaß gemacht. Wir waren auch jede Winterferien, waren wir auch Skifahren. War eine sehr, sehr schöne Zeit. Und Radfahren eben auch, weil mein Vater eben auch Radsportfunktionär war. Da hat sich das natürlich angeboten.
Und jetzt zählst du die Tage bis zum Karriereende, wenn du wieder Skifahren kannst? Oder geht das aufgrund deiner Verletzung vielleicht auch gar nicht mehr so gut?
Ich bin tatsächlich wirklich, ich glaube, schon fast 10 Jahre jetzt nicht mehr Ski gefahren, weil ich damals einfach gesagt habe, ich bin jetzt keiner, der mich einfach, ich stelle mich nicht einfach locker auf die Ski drauf und fahre vorsichtig runter. Ich bin da eher auch einer, der da voll an die Grenzen geht und gehen will, das dann richtig Spaß macht. Von dem her habe ich gesagt oder mich dazu entschieden, es komplett sein zu lassen und dann zu warten, wie gesagt, aufs Karriereende und dann nach der Karriere wieder locker anzufangen.
Ist das auch so eine Eigenschaft von dir, ganz oder gar nicht?
Definitiv, ja. Also wirklich ganz oder gar nicht. Ich finde, so halbe Sachen zu machen, die machen meistens auch keinen Sinn. Von dem her definitiv.
Interessant ist so ein bisschen dein Werdegang. Wenn wir mal so von ganz, ganz klein anfangen, dann hast du natürlich in Dachau angefangen zu spielen. Hättest wahrscheinlich auch sehr gerne im Toto-Pokal gegen Dachau gespielt letztes Jahr, oder?
Ja, das wäre natürlich auch interessant gewesen. Ne? Bei Dachau 65 auch, mein Anfangsverein, ja genau.
Als wir im Elfmeterschießen ja tatsächlich dann uns knapp durchsetzen konnten, war eine gute Leistung auch vom Gastgeber. Von uns eher so lala. Und Elfmeter hättest du geschossen, oder?
Ja, natürlich. Muss sein.
Und dann bist du zu dem anderen großen Verein in München gekommen, hast dort einige Jahre in der Jugend gespielt und dann auch mit Stefan Beckenbauer, gell? Der ist ja
genau,
auch, ja. Hat ja auch eine 60-Vergangenheit. Natürlich sehr, sehr traurig, dass ein so toller Mensch, muss man ganz ehrlich sagen, auch schon so früh so aus dem Leben gerissen wird. Und dann nach dem FC Bayern zu Greuther Fürth. Da warst du noch gar nicht so alt, 18,
17? Ja, genau, 17.
Bist du dann tatsächlich umgezogen, auch direkt eigentlich aus deinem schulischen Umfeld dann raus? Wie war das für dich damals?
Ich habe damals mein Fachabitur gemacht, war da, ich glaube, das erste Jahr Fachabitur. habe ich gemacht. Genau, und tatsächlich war auch, wie du angesprochen hast, Stefan Beckenbauer einer meiner Trainer, einer meiner letzten Trainer dort, auch wirklich ein sehr, sehr toller Mensch auch, der mich auch sehr gefördert hat und damals gesagt hat, was hältst du von Greuther Fürth? Und da ich ihm damals auch sehr vertraut habe und auf seine, sagen wir mal, Meinung auch gebaut habe, ging der Weg dann zu Greuther Fürth. Und dann wirklich aus meinem familiären Umfeld von zu Hause auch das erste Mal weg, genau. Da ging die Schule in Fürth weiter und was ganz Neues, eigene Wohnung, das erste Mal in jungen Jahren, genau.
Also da hast du quasi gelernt, direkt so dein eigenes Leben auch zu leben, fernab des Elternhauses, auch wenn jetzt Fürth nicht ganz so weit weg ist. Man kommt ja dann doch in 1,5 Stunden, je nach Verkehr, dann immer nach Hause. War das so für dich auch so der erste, also der richtige Schritt, sozusagen auch mal ein bisschen von zu Hause wegzukommen, aber nicht gleich komplett ganz woanders hin?
Ja, ich hatte tatsächlich auch ein paar andere Sachen weiter weg, aber ich habe mich dann bewusst auch dazu entschieden, nicht extrem weit wegzugehen und zu sagen, hey, eigentlich ist es alles noch machbar und du kannst jedes Wochenende nach Hause fahren, nach Hause pendeln. Das war dann schon sehr hilfreich. Natürlich kommen die Eltern nicht dann auch noch oft besuchen. Aber es war auch ein sehr, sehr, sag ich mal, wichtiger Schritt und auch ein guter Schritt, meiner Meinung nach. Auch wenn jetzt das nicht fußballerisch die erfolgreichste Zeit oder sowas war, auch als Mensch sehr selbstständig zu werden in jungen Jahren.
Dahingehend sehr wichtig.
Genau.
Und auch der erste große Schicksalsschlag, oder? Mit der schweren Verletzung dann 2009, schwere Knieverletzung. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, das war das erste Mal eine relativ schwere Knieverletzung. War für mich neu, weil damals zu der Zeit willst du einfach nur kicken und da kennst du dich dann auch nicht so gut aus und dann kommt alles so auf dich zu. Und das war meine erste, sag ich mal, Reha, auch von zu Hause weg, aber war auch sehr interessant. Da lernt man natürlich auch sehr viel und lernt man seinen Körper dann das erste Mal gut kennen. Ja.
Und du bist danach erstmal tatsächlich einen Schritt zurückgegangen. War das einfach aufgrund der Optionen? War das, weil du spielen wolltest? Du bist dann zum SV Heimstetten in die Bayernliga, ich glaube, zu Klaus Schromm, gell?
Ja, genau.
Zu Klaus Schromm, auch ein alter Bekannter, der ja dann auch Haching übernommen hat. Und das war dann tatsächlich auch deine zweite Station. Dann die Spielvereinigung unter Haching. Waren das so die Schritte zurück, die für dich wichtig waren, um nochmal voll durchzustarten?
Ja, das war so nach der Zeit dann das erste Mal weg zu sein, auch wirklich dann auch so ein Wunsch, wieder nach Hause zu gehen. Dann auch mit dem Schritt zu sagen, ja, ich will jetzt einfach nach Hause, ich fange jetzt auch mein Studium an, nachdem ich mein Fachabi gemacht habe. Einfach wieder ins gewohnte Umfeld, wieder nach München zurück, nach Dachau zurück, die Familie und die Freunde um sich herum zu haben. Dann habe ich gesagt, ja, ich spiele Fußball, mache mein Studium, fange das an, Bauingenieurwesen.
Okay.
Was auch immer so ein bisschen im Hinterkopf war, dass ich das machen möchte. Und von dem her ist es dann auch ganz schnell dazu gekommen, dass ich dann zu Unterhaching gegangen bin und dann natürlich auch wieder in den Profifußball ging. Dann ist es im Studium ein bisschen schwieriger geworden, sehr zeitintensiv. Damals gab es noch keinen Fernstudiengang im Bauingenieurwesen und von dem her habe ich das dann nach und nach auf Eis gelegt. Genau.
Bauingenieurwesen, wie kommt man dazu, das zu studieren? Woher kommt die Affinität?
Ist eigentlich ganz einfach, weil mein Vater ist Bauingenieur, hat eine eigene Baufirma und von dem her bin ich auch damit groß geworden und war schon immer interessiert. Ich war wahrscheinlich auch, weil ich von klein auf immer schon dabei war. Ist auch sehr interessant und da willst du natürlich auch so mal mehr Input haben. Ne?
Was kann man sich darunter vorstellen? Was bedeutet Bauingenieurwesen? Was wird man dann?
Das ist eigentlich sehr vielseitig. Also man kann in jegliche Richtungen gehen. Man als Statiker arbeitet oder Hochtiefbau, also ist einiges möglich, ja.
Also man baut Häuser, Objekte,
genau, allgemein. Häuser, Objekte, alles Mögliche. Kannst auch wirklich in den Brückenbau und alles gehen, ja, Straßenbau.
Ist das dann die Position, die das alles verbindet zwischen dem Architekten, dem Statiker oder der die Gesamtplanung von so einem Bau hat? Oder?
Ja, ist so eine Zusammenarbeit, würde ich sagen. Also Architektur, Architekt ist natürlich wieder ein eigener Studiengang, wieder was Eigenes. Aber ein Bauingenieur, der hat schon wirklich alles, sage ich mal, auch wirklich im Kopf, wo alles umsetzt, wo auch wirklich auf der Baustelle ist. Genau.
Also tatsächlich so die wichtigste Funktion am Bau oder die wichtigste Position auch.
Ja, genau. Am
Bau. Oh, das ist sehr, sehr spannend. Also das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, deswegen habe ich ja auch mal nachgefragt. Das Studium ist aber abgeschlossen schon?
Nee, ist noch nicht abgeschlossen. Wie gesagt, ist dann aufgrund des Fußballs so zeitintensiv gewesen, dass ich das dann mit Training vormittag dann nicht mehr unter einen Hut gebracht habe und dann gesagt habe, ich habe schon noch den Wunsch, das mal zu Ende zu bringen, weil wie gesagt, also ich mache nicht gerne halbe Sachen und deswegen habe ich mich voll für den Fußball wieder entschieden, weil ich auch in meiner Kindheit viel Zeit da investiert habe. Ich denke, das weißt du auch. Wochenenden und alles. Und mal schauen, wann ich es zu Ende bringe.
Aber ist auf jeden Fall das Ziel.
Genau.
Und wie viel musst du da noch leisten? Also gibt es da auch 7 Semester oder ist das noch ein Diplomstudiengang? Oder wie ist da das Studium aufgebaut? War das Präsenz? War das online?
Nee, das war wirklich auch Präsenz und das war ein Bachelorstudiengang oder eben auch dann ein Masterstudiengang. Und man braucht 6 bis 8 Semester, genau. Und ich denke, nach so einer langen Zeit mal schauen, was man noch alles anrechnen kann und wo man wieder einsteigt, was auch wirklich Sinn macht, das weiß ich jetzt noch gar nicht ganz genau. Okay.
Also es ist auch nicht die Möglichkeit momentan, dass du das vielleicht auch online einfach weiterlaufen lässt. Ich meine, es gibt ja viele, die auch aus ganz anderen Gründen ein Studium etwas in die Länge ziehen. Nicht, weil sie Vollzeit in vielen Stadien Fußball spielen müssen, gibt es ja ganz andere Studenten.
Ja, das stimmt.
Ohne das kritisch bewerten zu wollen. Man muss ja auch ein bisschen leben.
Gehört auch dazu.
In Unterhaching hast du deinen Vertrag dann tatsächlich nicht verlängert, aufgelöst sogar, weil du schon Dresden in der Tasche hattest.
Ja, ich habe damals die Vorbereitung mit Unterhaching noch mitgemacht und dann war das Angebot von Dresden eben, die auch eine Ablöse dafür bezahlt haben, also es hat dann auch ganz gut gepasst. Ich habe den Schritt dann nochmal machen wollen, nochmal weiter weg, zu einem interessanten Traditionsverein und war auch ein sehr, 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 sehr guter Schritt. Ja.
Wie war das Leben in Dresden für dich?
Ja, es ging, also weil ich sehr, sehr, ich bin eine Woche vor Saisonstart dann angekommen und dann ging es eigentlich von 0 auf 100 los. Ein paar Trainingseinheiten gehabt und dann warst du eigentlich voll im Spielbetrieb. Hast dir noch nebenbei die Wohnung gesucht. Ich habe dann, ich glaube, fast 3 Monate im Hotel gewohnt und dann hast du dir so nach und nach dein Bild gemacht. Aber die Jungs damals haben mich auch sehr, sehr gut aufgenommen. Von dem her hatten wir wirklich auch eine geile Truppe und hatten auch eine sehr, sehr geile Zeit in Dresden. Dann ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt.
Und ihr hattet auch einen richtigen Erfolg. Ihr seid ja aufgestiegen in die zweite Liga damals.
Genau, wir sind dann im zweiten Jahr sind wir aufgestiegen in die zweite Liga. Hatten wirklich auch ein sehr, sehr geiles Jahr. Ich glaube, wir waren rundum fast immer vorne weg.
Ich glaube, das war doch jedes Jahr, wo ihr schon 5, 6 Spieltage vorher schon
gesichert wart. Wir hatten einige Punkte Abstand über das ganze Jahr. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann gefährlich worden wäre. Von dem her rundum sehr, sehr positiv.
Welche Fans sind fanatischer, verrückter, positiv verrückter? Fangfrage. Die Löwenfans oder die Dresdner Fans?
Ja, ich würde schon sagen, dass die Löwenfans positiv verrückter sind, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich auch, weil ich so eher heimatverbunden bin. Genau.
Dann über Braunschweig, der nächste große Traditionsverein, ging es dann zu den Löwen. Ist das so auch dein... Hast du die Leidenschaft dann für dich so entdeckt, zu Traditionsvereinen zu gehen?
Ja, im Fußball kann man sich natürlich nie immer aussuchen, aber das war, ich finde das auch wichtig, dass der Verein eine Geschichte hat und dass man da das Ganze auch dann als Spieler verkörpern sollte und sich da gut einbinden sollte. Und so mit den Vereinen da lernt man das auch, sag ich mal, lieben, dass viele Fans im Stadion sind, auch sehr, sehr verrückt und das macht dann umso mehr Spaß als Spieler auch.
Dann das Highlight in Braunschweig, sicherlich genauso negatives Highlight, Relegation. gegen den Nachbarn aus Wolfsburg. Leider verloren dann in Summe. Mhm. Du hast im Hinspiel hast ja noch gespielt, im Rückspiel dann nicht mehr, aber wie war das für dich, so ein Derby, Relegation, erste Liga zu spielen? Ist ja, so ein Traum auch geplatzt?
Ja, natürlich. Du hast natürlich als Fußballer in Deutschland dann auch immer den Wunsch, Bundesliga zu spielen. Wir hatten dann eine sehr, sehr gute Saison. Es lief sehr, sehr gut. Dann sind wir unglücklich nicht, sag ich mal, direkt aufgestiegen. Mussten dann über die Relegation, mussten in die Relegation und dann auch noch gegen Wolfsburg. War natürlich sehr, 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 sehr geiles Duell, weil es natürlich auch nah aneinander liegt. Und ja, ist leider nicht positiv für uns ausgegangen. Wir haben leider im Hinspiel 1-0 verloren in Wolfsburg und durch eine unglückliche Schiedsrichterleistung wirklich einen Handelfmeter gegen uns bekommen. Sehr, sehr kritisch, aber ja, und dann musste natürlich im Rückspiel alles aufmachen. Ja.
Das war aber nicht Thorsten Kinhöfer, oder? Der auf Handspiel entschieden hat, so wie bei mir damals beim KSC.
War nicht wie bei euch, ne, den haben sie dann.
Aber der Schiedsrichter von damals wird wahrscheinlich genauso ungern gesehen sein in Braunschweig wie Thorsten Kinhöfer in Karlsruhe.
Ich glaube definitiv, ja.
Ja, das tut weh, wenn Träume platzen. Davon können wir beide ein Lied singen.
Leider, ja.
Welche Rolle hat denn die Rivalität auch gespielt? War das auch in den Tagen davor rund um die Relegation einfach spürbar in Braunschweig mit Wolfsburg?
Ja, natürlich rundum. Es war sehr, sehr spürbar, weil man natürlich wusste, okay, jetzt geht's nach Wolfsburg zum Bundesligisten und du hast natürlich viele Fans, aus Braunschweig, die auch in Wolfsburg arbeiten. Und dann haben sie überlegt, glaube ich, dass sie natürlich nicht das Wolfsburger Stadion nur gelb haben wollten. Haben sich was überlegt und am Ende des Tages waren trotzdem mehr Braunschweiger, glaube ich, da.
Es hat nicht sein sollen und du hast dann auch dich umorientiert, bist wieder zurück in die Heimat, wie du schon vorher so gesagt hast, dass das für dich ganz, ganz wichtig ist. 2018 dann das Angebot und die Verpflichtung der Löwen, die dich hier wieder zurückgeholt haben nach unserem Aufstieg 2018 eben in die dritte Liga. Wieder in Anführungsstrichen einen Schritt zurück, aber vielleicht für dich persönlich einfach auch einen Schritt als Mensch weiter nach vorne, oder?
Ja, definitiv. Ich habe mich damals echt bewusst dafür entschieden, auch habe das gar nicht so als Schritt zurückgesehen, von der Liga her gesehen, sondern einfach, weil 60 angefragt hat, ich natürlich 60 immer präsent war und auch hier in München mit 60 wirst du einfach groß auch und das einfach ein sehr, sehr geiler Verein ist. Ich habe dann auch nicht lange überlegt und habe gesagt, ja, wir machen das auch den familiären Schritt, was dann noch natürlich auch ein positiver Grund war, das zu machen, ja.
Und wieder in die Nähe von deiner Familie, auch deinen Eltern, deines Vaters, der dann natürlich noch besser die Spiele analysieren kann im Grünwalder Stadion, oder?
Ja, genau.
Wie kann man sich das vorstellen? Setzt ihr euch dann nach dem Spiel hin, so mein Junge, jetzt kommt mal her, jetzt gucken wir nochmal, jetzt reden wir eine halbe Stunde drüber, eine private, Videoanalysen, weiß ich nicht, wie kann man sich das vorstellen im Hause Moll?
Nee, das geht ja wirklich zu weit. Wir sehen uns natürlich nach dem Spiel meistens auch jetzt, wenn wir hier um die Ecke wohnen, kommt er dann nochmal vorbei, hat die Kinder dann gesehen und du sprichst dann eigentlich zwangsläufig auch über das Spiel.
Klar.
Und eigentlich ist es eher ein lockeres Gespräch, ja.
Das ist gut so. Kritik gab es genug an uns unter unserem Vorgänger, der war ja auch immer sehr, sehr kritisch, Biro. Michael Kölner kann ich jetzt persönlich einschätzen. Wie ist er? Ist er eher ein strenger Trainer oder eher ein entspannter, in Anführungsstrichen, positiv entspannter Trainer?
Ja, ich würde schon sagen, positiv entspannter Trainer, der den Spieler auch mal machen lässt, aber auch weiß, zum gewissen Zeitpunkt jetzt mal die Zügel wieder anzuziehen und zurechtzuweisen. Also er schätzt auch die Kreativität vom Spieler und ich denke, das ist auch sehr wichtig.
Interessant ist ja, das erwähne ich mittlerweile fast in jedem Podcast, auch bei jedem Gast, Michael Kölner hört jeden Podcast. Also Vorsicht, was du sagst. Nein, aber ich glaube, ich habe auch gelesen in der Zeitung, also er hält sehr, sehr viel von dir als Spieler und sagt, er ist kein normaler Spieler. 8 bis 9 Stunden während der Reha hast du trainiert. Mhm. Das stand auch mal in einem Zeitungsartikel und du bist halt einfach ein unfassbar zweikampfstarker, intelligenter Spieler und nennt dich Maschine Moll.
Ja, das freut mich natürlich. Ich versuche einfach immer, sag ich mal, das Maximum rauszuholen, ob es jetzt auf oder neben dem Platz ist. Und mache da auch gerne mal mehr.
Ist das so auch aufgrund der Verletzungen, die du ja mittlerweile leider schon erfahren musstest? Zuletzt jetzt dieser Kreuzbandriss. Gegen Braunschweig war das, gell?
Nee, gegen Osnabrück.
Osnabrück. Letzte Saison in der dritten Liga. Ist das einfach aus der Not herausgeboren, auch diese Leidenschaft für dieses Fithalten, für dieses an dir selber arbeiten? Du bist ja wirklich fast schon besessen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, kann man fast so sagen, ja. Ich finde, besessen ist immer...
Positiv besessen.
Ja, genau. Hört sich immer so negativ behaftet an, aber ist es für mich eigentlich nicht. Ich denke immer, dass man, wie gesagt, keine halben Sachen, jetzt haben wir es, glaube ich, schon ganz oft gesagt, aber man sollte da auch wirklich dafür leben und dann dafür wirklich alles tun, das Maximum rauszuholen. Und ja, das kam über ein paar Verletzungen, über jetzt die letzte Verletzung nochmal umso akribischer, sage ich mal. Da kannst du dir wirklich extrem viel Zeit nehmen. Kam das definitiv, ja.
Wie weit geht das denn? Ist es dann wirklich nur Training, also Krafttraining nebenbei, Stabilitätstraining für die Problemzonen deines Körpers? Oder geht das auch so ein bisschen auch in den Ernährungsbereich rein, wo du sagst, okay, das ist auch noch ein wichtiger Punkt?
Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, dass Regeneration mit das allerwichtigste Thema ist und da hast du wirklich viele Punkte, die du mit reinnehmen kannst. Sei es Ernährung, Schlaf, kannst du so viel rundum machen. Auch aktive Regeneration, da gibt es echt viele Punkte und das dann als großes Ganzes, das ist schon sehr zeitintensiv, aber dafür kein Weg vorbei.
Ich meine, ich, seit ich aufgehört habe, sitze 8 bis 10 Stunden am Schreibtisch. Ich meine, Arbeit ist auch zeitintensiv und ihr seid ja, du bist Profifußballer und das so zu interpretieren ist, glaube ich, nicht ganz normal, aber es sollte eigentlich normal sein, oder?
Ja, ich denke auch. Also natürlich muss man jetzt nicht ganz so extrem alles umsetzen, aber ich denke, wenn man am Ende des Tages schon sagen möchte, ich habe wirklich alles versucht, habe alles rausgeholt und ich denke, das ist das Wichtigste, dass man weiß, man hat alles gegeben, sei es in einem Training, in einem Spiel oder wirklich mal in einer freien Zeit, dann ja, denke ich, kann man sich nie einen Vorwurf machen.
Nimm uns mal mit in deinen Wochenplan. Wie trainiert Maschine Moll? Oder was sind so die wirklichen regelmäßigen To-Dos, ich sage es mal nach dem Aufstehen, erstmal sich dehnen als Beispiel. Wie ist so eine Woche, wie sieht denn so eine Woche bei dir aus? Nicht nur als Fußballtraining, sondern halt auch so drumherum. Was ist für dich ganz besonders wichtig in diesem Bereich?
Also ich habe jetzt keinen strikten Plan, den ich da verfolge. Ich versuche es immer, sage ich mal, so zu machen, dass ich in meinen Körper reinhöre. Was brauche ich gerade? Was steht an? Die Woche ist ja jede Woche auch unterschiedlich. Ja, momentan werde ich eher von den Kindern geweckt und dann ist es erstmal an der Zeit, sich um die zu kümmern oder erstmal rumzuspielen mit den Kids. Aber ich versuche schon jeden Tag aufzustehen, erstmal auch ein Glas Wasser zu trinken und dann erstmal mich zu mobilisieren, ein bisschen aufzudehnen, auch ein bisschen Yoga zu machen. Das gehört schon auf jeden Fall dazu.
Okay.
Finden die Kids auf jeden Fall auch lustig zurzeit.
Und die machen mit?
Die machen dann ganz, ganz gespannt mit, ja.
Und wie sieht das dann aus? Hast du einen eigenen Raum bei dir zu Hause, wo du eine Matte liegen hast, wo du dann vielleicht, hast du Übungen dir selber herausgearbeitet oder ist das dann eher so ein Online-Kurs?
Nee, das ist, sag ich mal, so eine kleine Routine, die man einfach macht, was man eben denkt, was man gerade braucht, kann man dann vermehrt noch dazu machen. Ich habe jetzt da keinen extra Raum zu Hause oder so. Ich rolle einfach die Matte aus und mache das im Wohnzimmer, wo ich am meisten Platz habe.
Und dann geht es irgendwann ins Training und vor dem Training geht es dann weiter mit Fahrradfahren,
Ja, genau. Also wirklich auch vor dem Training auch, sage ich mal, ein paar Kraftübungen zu machen, wo man sagt, hey, das würde ich heute ganz gerne abarbeiten. Heute steht das und das an. Und eben sich schon mal vorzuaktivieren, auch, sage ich mal, wenn man Problemzonen hat oder eben auch durch die Verletzungen dann auch die Sachen vermehrt zu machen, aktiv dann ins Training schon zu gehen, also eigentlich schon warm zu sein.
Und dann vermutlich nach dem Training erst recht nochmal ein bisschen im Kraftbereich einen Höhepunkt setzen. Ich glaube, du warst, als ich noch aktiv war, einer derjenigen, die in sehr kurzer Zeit sich zum Rekordpumper hoch trainiert haben, oder? Wie viel Kilo stemmst du mittlerweile an der Langhantelbank?
Kann ich jetzt gar nicht so sagen, was das maximal ist. Pumper ist immer ganz schwierig. Ja. Ich habe immer versucht, sag ich mal, auf Power zu trainieren. Also wirklich, bei mir jetzt war jetzt kein Volumen wichtig oder so, sondern einfach nur die Kraft und die Stabilität.
Aber über 100 bist du konstant geblieben, oder?
Ja, definitiv.
Stichwort Ernährung, ist das schon länger oder vielleicht auch jetzt erst gerade wegen Corona, weil du auch so viel zu Hause warst, eine Leidenschaft geworden, dass du dich nicht nur um die Ernährung bewusst kümmerst, sondern auch aktiv Spaß am Kochen hast?
Das ist natürlich schon oder damals entstanden, wo ich dann das erste Mal alleine in Fürth, damals habe ich in Nürnberg gewohnt, groß geworden bin, dann das erste Mal das alles selbst in die Hand genommen habe. Und da lernst du das natürlich für dich selber und erfindest dich neu, sag ich mal. Und dann informierst du dich natürlich auch, was ist denn wichtig für deinen Körper. Und da kommt dann eins zum anderen, würde ich fast sagen.
Ja. Was ist denn deine Leibspeise und was kannst du besonders gut, falls es unterschiedliche Gerichte sind?
Meine Leibspeise. Ich mag es tatsächlich wirklich sehr abwechslungsreich zu kochen, auch sich abwechslungsreich zu ernähren. Alles in gewissen Maßen ist ganz gut. Ich esse aber keine Milchprodukte, keine Weizenprodukte. Also ich esse sehr, sehr gerne, sage ich mal, jetzt Rinderfilet, auch wenn es dann wirklich nur sehr selten vorkommt, aber das habe ich schon perfektioniert, ja.
Also bist du tatsächlich dann auch derjenige, der zu Hause kocht oder macht das deine Frau so?
Die meiste Zeit würde ich schon sagen, dass ich auch wirklich koche für uns alle, aber meine Frau natürlich auch genauso, wenn ich nicht da bin.
Und sie genießt das dann, dass sie jemanden hat. Also meine Frau wird es wahrscheinlich, wenn sie den Podcast jetzt hört, dann denkt, ah, guck, nimm dir mal ein Beispiel. Nimm dir mal ein Beispiel. Ich bin kein nicht mehr wert als, also nein, ich würde sagen, also ich bin wirklich maximal ein guter Küchengehilfe.
Ja, also was nicht ist, kann er noch werden.
Und deine Frau lehnt sich dann zurück und kümmert sich in der Zeit um die Kinder und sagt so, Schatz, Essen ist auf dem Tisch, nur dass der Spruch von dir kommt.
Ja, sie ist jetzt, glaube ich, dann auch ganz froh, dass ich ihr das dann abnehme. Ich nehme es ja auch gerne ab, weil sie dann, sage ich mal, die meiste Zeit mit beiden Kids ist und dann noch nebenbei zu kochen echt auch schwierig sein kann.
Jetzt nochmal zurück zum Fußball, so kurz vor Ende der Sendung. Du bist seit diesem Jahr, das ist eine persönliche Frage, du bist seit diesem Jahr Innenverteidiger. Macht das Spaß? Macht dir das Spaß? Ich meine, ich weiß, du warst in der Jugend schon mal Innenverteidiger gespielt, aber das ist schon eine ganz andere Position, oder?
Ja, ich glaube, das war damals noch im Kleinfeld, also fast nicht vergleichbar. Es macht definitiv Spaß. Macht sehr viel Spaß, das Spiel von hinten raus zu gestalten, aus erster Linie. Und ich habe gesagt, ich spiele da, wo ich gebraucht werde. Und von dem her bin ich momentan sehr, sehr zufrieden. Bin auch zufrieden, dass ich das auch gut umsetzen kann.
Jetzt wollte ich gerade sagen, etwas weiter weg vom gegnerischen Tor, wo dann die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass man Tore schießt. Aber das hat in der Saison ja trotzdem schon ganz gut geklappt. Zwei Tore sind schon, zwei Standards.
Ja, genau. Auch wenn Standards waren, man ist dann auch natürlich bei den Standards vorne dabei und ich weiß nicht, wenn man ein bisschen weiter vom Tor weg ist, vielleicht hat man dann umso mehr das Verlangen, dann vorne mitzuwirken.
Und was mich tatsächlich überrascht hat, du hast den Elfmeter geschossen gegen Saarbrücken.
Genau. Ja, das waren wir 2-0 im Rückstand, ja.
Aber Sascha war noch am Platz, oder? Gibt es da bei euch in der Mannschaft eine Einteilung? Hatte mich jetzt nur überrascht, weil grundsätzlich Sascha lässt sich das doch nicht nehmen, auch wenn es dein Kumpel ist.
Ich denke, bei uns schießt dann auch wirklich einer, der sagt, hey, ich hau den jetzt rein, ich fühle mich gut. Aber Sascha hat auch gesagt, hey, schießt du. Für mich war klar, ich würde den gerne schießen. So viel Zeit zum Überlegen war gar nicht. Ja.
Das ist also der Teamgeist, dem anderen, den ihr auch jetzt entwickelt habt in dieser Saison, auch schon in der letzten Spielzeit, dass so dieses dem anderen den Erfolg gönnen, sich dem Erfolg auch der Mannschaft unterzuordnen, einfach auch mal zurückzustecken. Ist das so der Geist, der momentan in der Mannschaft herrscht?
Ja, würde ich schon sagen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig in der Mannschaft, da, dass du dich dem Team unterordnest, auch für das große Ganze immer. Und das ist auch was der Trainer gerne sieht und ist auch oberste Prämisse bei uns. Und ich finde das gut, dass das wirklich alle also wirklich auch verinnerlichen.
Ein Team, ein Weg, so ist der Spruch. Wie ist der entstanden? Habt ihr den zusammen auch im Trainingslager erarbeitet? Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Ja, das hat natürlich der Trainer vorgegeben. Du arbeitest das als Team quasi auch aus, was gehört da rein, was gehört da dazu, und das auch Woche für Woche zu verinnerlichen, das ist, denke ich mal, in allen Besprechungen dann auch gegeben.
Wie sieht sowas aus? Ist das visuell sichtbar? In jeder Videoanalyse kommt erstmal der Slogan, der dann sich verinnerlicht, oder?
Ja, wir haben den Slogan auch unten in der Kabine. Ich denke, dass er immer mal wieder auftaucht, ja.
Also sehr präsent.
Genau.
Soll im Kopf bleiben. Jetzt bist du unser Spieler der Woche sozusagen. Es gibt ja das 12. Mann-Ticket. Weiß nicht, okay, ob du davon schon gehört hast. Ich hoffe schon.
Ja, ich habe schon gehört davon.
Es ist ein, nochmal zur Erklärung, es ist ein Gutscheinticket, also ein virtuelles Ticket, weil wir ja nicht Tageskarten verkaufen können, haben wir uns überlegt, wie können wir den Fans etwas Gutes tun, wie können wir unseren Partnern in dieser schwierigen Zeit etwas Gutes tun, und es gab ja auch Anfragen an uns, ob wir Geistertickets verkaufen, ich möchte das Wort gar nicht sagen, weil es eigentlich kein Geisterticket ist, für den Preis von 6 € kann man ein Gutscheinticket sozusagen kaufen, das 12. Mann-Ticket, soll auch so ein bisschen die Unterstützung, die uns fehlt in der jetzigen Situation auf dem Platz im Stadion, symbolisieren, und da bist du in dieser Woche unser Protagonist mit der Aussage, dass es sehr, sehr wichtig ist, in einem vollen Stadion, ausverkauften Stadion zu spielen. Fehlt dir das?
Ja, definitiv. Extrem. Wir hatten ja vorher gesprochen mit den Traditionsvereinen und so, und für mich ist es immer was ganz, ganz Besonderes, auch Siege dann mit den Fans danach zu feiern, aber auch in gewissen Situationen, sag ich mal, auf dem Platz das ganze Stadion zu spüren, die Fans zu spüren, wie sie auch wirklich mitfiebern und dich auch versuchen voranzupeitschen. Das ist wirklich was momentan leider nicht möglich ist und was uns auch fehlt, vor allem auch zu Hause. Aber ja, wie gesagt, in diesen Zeiten leider nicht möglich. Wir hoffen, dass es bald wieder soweit ist.
Das hoffen wir auch, und das ist ja eigentlich auch schon das perfekte Schlusswort. Quirin, vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen was über dich und dein Leben zu erzählen, preiszugeben hier in unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße.
Ja, danke dir, Jan. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war nun schon die 40. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen, so wie heute unseren Löwenprofi Quirin Moll. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen.